Wer heute von Verständigung und Entspannung im Verhältnis zu Russland spricht, sieht sich schnell als Putin-Unterstützer oder bestenfalls als nützlicher Idiot hingestellt. Politiker, die einst auf ein gutes Verhältnis zu Russland setzen, gehen heute in Sack und Asche. Petra Erler und Günther Verheugen haben eine andere Sicht auf die Dinge. Sie sagen, gescheitert sei eine Politik, die glaubt, auf Entspannung verzichten zu können und es notfalls auch auf einen Krieg ankommen zu lassen. Genau das werfen sie in ihrem Buch »Der lange Weg zum Krieg«, das vor kurzem bei Heine erschienen ist, maßgeblichen Entscheidern im Westen vor und geben ihnen damit eine Mitschuld am Krieg in der Ukraine. Ich sitze Petra Erler und Günther Verheugen in einem Potsdamer Café gegenüber, begrüße beide im Telepolis Podcast. Schönen guten Tag, Frau Erler.
Guten Tag.
Hallo, Herr Verheugen.
Schönen guten Tag, Herr Ringel.
Kurz zur Vorstellung. Petra Erler hat am DDR-Institut für internationale Beziehungen in Potsdam-Babelsberg promoviert, war Staatssekretärin in der letzten DDR-Regierung unter Lothar de Maizière, später dann im engsten Mitarbeiterkreis von EU-Kommissar Günther Verheugen. Jetzt leitet sie ein Beratungsunternehmen, schreibt außerdem Bücher und Artikel. Günther Verheugen war vor seiner Zeit in Brüssel in verschiedenen Führungspositionen in der FDP, später dann in der SPD. Er war Staatsminister im Auswärtigen Amt, später dann Co-Vorsitzender des Transatlantischen Wirtschaftsrates. Auch er ist Autor und Publizist. Frage an Sie beide, was hat Sie angetrieben, dieses Buch zu schreiben, Frau Erler?
Ein wesentliches Motiv war, dass wir wieder in eine Diskussion kommen müssen in diesem Land, wie wir eigentlich in Europa zusammenleben wollen. Mit Blick auf eine 30-jährige Eiszeit, einen permanenten kalten Krieg, der jederzeit ins Heiße umschlagen kann, oder doch mit einer Politik der Verständigung, die ihre Wurzeln, erfolgreichen Wurzeln in der Vergangenheit hat.
Also mein Hauptmotiv war, nicht hinzunehmen, dass in unserem Land eine Mauer des Verschweigens errichtet wird. Eine schwer zu durchbrechende Mauer, aber so etwas in einem jetzt schon ziemlich langen politischen Leben noch nicht erlebt, dass öffentliche Meinung so einseitig gesteuert wird, so einseitig gelenkt wird, wie das im Fall des Ukraine-Krieges geschieht. Und hier wird eine Erzählung verbreitet, die einfach nicht stimmt. Und ich halte es einfach, oder wir beide, wir hielten es für absolut notwendig, hier ein Stück Gegenöffentlichkeit herzustellen und unserer Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, einen anderen Blick, einen objektiveren Blick auf das zu werfen, was da geschehen ist. Denn kein Krieg fällt vom Himmel, kein Krieg ist voraussetzungslos. Nur bei diesem Krieg wird so getan, als hätte es keine Vorgeschichte gegeben.
Stichwort Vorgeschichte, Sie schlagen einen weiten Bogen in diesem Buch, gehen weit zurück in die Geschichte. Wo muss man ansetzen, um zu verstehen, wie es zu dieser Konfrontation kommen konnte?
Wir haben uns entschieden, nicht 1917 anzufangen, aber schon mit dem Zweiten Weltkrieg und der daraus entstehenden Nachkriegsordnung. Denn die Wurzeln von allem liegen in der europäischen Teilung und ihrer Überwindung. Wenn man ganz genau sich den deutschen Einigungsprozess anguckt, dann stellt man fest, dass damals zwei Optionen offen waren. Die eine Option war, eine transatlantische Sicherheitsstruktur zu schaffen, die von Vladivostok bis Vancouver gereicht hatte. Und das war auch der Geist dessen, was die Europäer und auch die Amerikaner 1990 noch unterschrieben. Die zweite Option war, die Russen auszugrenzen und die NATO zu erweitern und damit eine westeuropäisch-transatlantisch dominierte Sicherheitsstruktur zu schaffen. Und 1994 war die Entscheidung klar im Rahmen der NATO. Sie wollte bestimmen, wie Sicherheit sich in Europa definiert und umsetzt. Und Russland wurde nach außen vorne gedrängt und alle Versuche, Russland wieder ins Gespräch zu bringen auf einer gleichberechtigten Grundlage, sind in Wahrheit gescheitert. Und wenn die NATO heute sagt, wir haben ein Bündnis, das ist offen für alle, das Prinzip der sogenannten offenen Tür, das mag ja gut und schön sein. Für ein Land galt es nicht und das war Russland.
Ich möchte noch hinzufügen, dass hier im Vordergrund immer, also seit 1989 in Wahrheit, also seit die Möglichkeit der deutschen Einigung sichtbar wurde, nicht das deutsche oder europäische Interesse im Vordergrund stand, sondern ganz eindeutig das amerikanische. Und es ist ja nun wirklich vielsagend oder alles erzählend, dass die erste Reaktion der Amerikaner nach Kohls Rede im Bundestag damals, wo er eine deutsche Konföderation anvisiert hatte, dass die Reaktion der Amerikaner war, unter gar keinen Umständen darf die NATO in Frage gestellt werden, und das heißt, unter keinen Umständen darf die amerikanische Führungsrolle in Europa in Frage gestellt werden.
Es gab viele Chancen auch in dieser Zeit. Ich sag mal, die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die ganzen Ost-West-Verträge, die damals geschlossen wurden. Es gab Rüstungskontrollvereinbarungen, sogar Abrüstungsschritte wurden gegangen. Warum gab es nicht das Momentum, daraus etwas zu machen, das sich verstetigt? Also, wer ist schuld daran, dass das am Ende doch nicht funktioniert hat?
Herr Ringe, die Antwort ist in Wahrheit in Washington zu suchen. Als ich gesagt habe, 1990 gab es die Option, eine gemeinsame Sicherheitsstruktur zu bauen, dann war das die Politik noch vom alten Präsidenten Bush Senior. Aber schon bereits in den Spätzügen seiner Präsidentschaft war es selbstverständlich völlig klar, dass es Leute gegeben hat, die Russland am liebsten zerschlagen hätten, also die den Zerfall der Sowjetunion zum Ausgangspunkt genommen hätten, jetzt auch gerne das ganze Russland zu erledigen. Und dahinter versteckt sich natürlich jahrzehntelanger ideologisch bedingter Russenhass. Und auf der anderen Seite hat sich diese Politik noch nicht 1992 durchgesetzt. Aber 1994 war es vollständig klar, dass die Amerikaner in Europa bleiben wollten und gleichzeitig Russland zum neuen Hauptfeind bereits intern definiert hatten. Und interessant daran ist ja, und das vergessen wir Deutsche immer, dass Gorbatschow und Bush damals kein Problem damit gehabt hätten, wenn die NATO in Europa bleibt. Denn der alte Spruch, Amerika ist in, die Deutschen sind niedergehalten und Russland ist draußen gehalten, galt ja damals auch noch. Nicht alle haben die deutsche Einigung mit großer Freude betrachtet. Die hatten Angst vor uns. Also was wird mit diesem großen Land? Aber die Idee, die damals eben noch von Bush und von Gorbatschow vertreten wurde, man kann das auch gemeinsam gestalten, die ist vollständig nach 1990 verschwunden. Und man muss unserem Land schon den Vorwurf machen, dass wir dabei willig mitgemacht haben.
Was ich wahrgenommen habe in den 90er Jahren, ich war ja schon dabei, ich war zwar in der Opposition, aber Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, und konnte schon einigermaßen verfolgen, was passierte. Und ich will Ihnen sagen, was mein Eindruck damals schon war. Mein Eindruck war, dass es im Westen, nicht überall, aber in weiten Teilen der amerikanischen Politik und Öffentlichkeit eine Siegermentalität gab. Das hat der Präsident Bush ja auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, als er gesagt hat, wir haben gewonnen und die haben verloren. Ende der Fahnenstange. Und es bestand gar nicht die Bereitschaft, jedenfalls relativ kurz nach der deutschen Einigung bestand die Bereitschaft schon nicht mehr, kooperative Strukturen zu schaffen, sondern die Weichen wurden auf Konfrontation gestellt, schon sehr, sehr früh. Und das muss man einfach wissen, wenn man darüber nachdenkt, wie wir in diese schreckliche Lage gekommen sind, in der wir uns heute befinden, mit einem schrecklichen Krieg in Europa, der in sich das Potenzial birgt, uns alle mit sich zu reißen.
Sie richten schwere Vorwürfe an den Westen. Hat Russland eine Mitverantwortung dafür, dass es so weit gekommen ist?
Aber selbstverständlich. Natürlich hat Russland eine Mitverantwortung. Russland hat 2014 die Krim annektiert. Und selbstverständlich hat Russland 2022 zum kriegerischen Mittel gegriffen und damit einen Grundsatz gebrochen, den es bis dahin im UNO-Sicherheitsrat entscheidend und energisch verteidigt hatte, nämlich dass Gewaltanwendung sich gegen jeden anderen Staat verbietet. Die Frage ist eben nur, warum ist das propagandistisch in unserem Land plötzlich als Spezialverbrechen behandelt worden? Warum ist bei der Geschichte, die seit 1991 herrscht und die eine Geschichte von Regime-Change und Kriegen ist, die allesamt vom Westen ausging, plötzlich als der Bruch einer angeblichen europäischen Sicherheitsordnung bezeichnet worden, als Beispiel für imperiale russische Aggression, wofür es überhaupt keine Belege gibt. Und hier zeigt sich eben, dass diejenigen, die schon 1991 davon geträumt haben, Russland ein für alle Mal klein zu machen, längst die geistige Oberhoheit gewonnen hatten. Denn Russland ist ein Land mit 11 Zeitzonen. Es ist nicht nur groß, es ist unendlich reich. Und in der internationalen Politik, die ja ein Gedächtnis hat, da hat ein Elefant keins dagegen, zählte die Beherrschung der russischen eurasischen Landmasse immer zu der Frage, wer kann die Welt beherrschen?
Wenn man betrachtet, wann und wie und wo die Krise, in der wir uns heute befinden, wirklich heiß wurde, also ab wann wurde die Ukraine der Ort in Europa, der am ehesten explodieren könnte, dann kommen wir in das Jahr 2013 und 2014, den sogenannten Maidan, der bei uns ja von vielen jubelnd begrüßt worden ist, aber in Wahrheit nichts anderes gewesen ist als eine Regime-Change-Operation. Man kann auch sagen, ein von außen gelenkter Staatsstreich. Und dieser Staatsstreich, dieser Putsch in der Ukraine war der Ausgangspunkt des Bürgerkrieges in diesem Land. Denn wir haben Krieg in der Ukraine nicht erst seit 2022. Wir haben diesen Krieg seit Frühjahr 2014, seit der sogenannten Antiterroroperation gegen die angeblichen russischen Separatisten. Und das muss man einfach sehen, dass 2022 eine Eskalation des Krieges ist, der schon da war.
Ich würde da gerne nochmal ansetzen. In der russischen Interpretation ist es ja so, diese Eskalation war zwangsläufig, russische Sicherheitsinteressen wurden massiv verletzt. Dann kam die Argumentation Denazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine, um Russland zu schützen. Was sagen Sie zu dieser Bewertung als zwangsläufig? Also musste dieser Krieg eskalieren? Hatten die Russen wirklich keine Wahl?
Gehen wir nochmal ins Jahr 2008 zurück. Wir wissen dank WikiLeaks, dass die Amerikaner, und damit nehme ich an, alle gewusst haben, dass die röteste aller roten Linien war, die Ukraine in die NATO einzuladen. Zumal die Ukraine damals in der Bevölkerung strikt mehrheitlich dagegen war. Es war die Idee unter Juschenko. Und Juschenko selbstverständlich erfüllte damit den Amerikanern einen großen Traum. Wir reißen die Ukraine aus dem russischen Orbit, können ganz nah mit unseren militärischen Strukturen an Russland ranrücken und werden auf diese Art und Weise Russland ins Herz treffen. Das ist die Überlegung gewesen. Und wir wissen auch dank WikiLeaks und dank öffentlicher Erklärungen, dass der russische Präsident damals Putin ganz deutlich gesagt hat, er möchte sich keine Situation vorstellen, in der Russland gezwungen sein könnte, seine Waffen gegen die Ukraine zu richten. Und aus dem Jahr 2014 wiederum wissen wir, dass Russland keineswegs den Separatismus im Donbass zum Anlass genommen hat, nunmehr auch die Donbass-Gebiete zu integrieren oder zu annektieren, sondern es hat das ausdrücklich abgelehnt und war bereit, auf dem Weg des Minsker Abkommens eine friedliche Lösung im Rahmen eines politischen Prozesses gemeinsam mit dem Westen zu machen. Und das Interessante an der Geschichte ist, dass das Minsk-II-Abkommen, das ja unter wesentlicher Beteiligung von Deutschland und Frankreich zustande kam, dass dieses Minsk-II-Abkommen auch vom UN-Sicherheitsrat gebilligt wurde und die politischen Erklärungen allesamt lauteten, das ist der Weg zur politischen Lösung des Konflikts in der Ukraine und zur Bewahrung ihrer Staatlichkeit. Die Krim war außen vor in dieser Frage. Und im Jahr 2022 erfahren wir, dass Poroschenko betrogen hat als ukrainischer Präsident und nie vorhatte, dieses Abkommen umzusetzen. Hollande als französischer Präsident und die Bundeskanzlerin als deutsche Regierungschefin einfach nur auf Zeit spielen wollten, weil sie von einem angeblich unvermeidlichen Krieg ausging, den Russland gegen die Ukraine führen würde. Obwohl wir auch aus anderen Äußerungen wissen, dass der ukrainische Nationalismus lieber Krieg mit Russland führt, denn in irgendeiner Art und Weise eine Verständigung mit Russland zu suchen. Und hier hat die EU eine ganz unrühmliche Rolle gespielt, denn sie hat die Sanktionierung Russlands an die Erfüllung des Minsk-II-Abkommens gebunden. Und das bedeutet, die Sanktionen gegenüber Russland waren vom Wohlverhalten der Ukraine auch abhängig. Es ging also nicht nur darum, was die separatistischen Gebiete machen, sondern ob in der Ukraine es zu dieser Verfassungsreform kommen würde, zur Tatsache, dass die Kiewer Zentralregierung sich wieder zuständig fühlen würde für die separatistischen Gebiete, Rentenzahlung, Gesundheitsleistung, oder dass die Kiewer Regierung gemeinsam mit den separatistischen Gebieten eine Lösung dafür findet, wie man denn mit dem gegenseitigen Unrecht umgeht. Kein Staat kann friedlich zusammenleben, wenn man nicht eine Ausgleich für das Geschehen findet. Und das ist alles in der Ukraine nicht passiert und der Westen hat das geschehen lassen.
Die Diplomatie hat versagt. Die Minsker Abkommen sind nie wirklich umgesetzt worden. Sie haben das gerade beschrieben. Es gab auch nach Beginn dieses heißen Krieges im Frühjahr 2022 Verständigung zwischen Russen und Ukrainern, ist kaum noch vorstellbar. Heute, gut 2 Jahre nach Beginn dieses Krieges, also damals sah es so aus, als ob man schnell zu einer Lösung kommt mit einem ganz zentralen Punkt, militärische Neutralität der Ukraine. Es gibt sanfte Versuche, die Diplomatie wieder ins Spiel zu bringen. Bisher sieht das nicht sehr erfolgversprechend aus. Herr Verheugen, welche Chance geben Sie unter den gegenwärtigen Bedingungen der Diplomatie?
Im Augenblick ist nicht die Stunde der Diplomatie. Es ist ja ganz eindeutig, dass die Reihen des Westens in Anführungszeichen sich immer fester schließen. Die jüngsten Entscheidungen lassen für mich nur einen einzigen Schluss zu. Die Eskalationsbereitschaft ist ungebrochen. Der jüngste Schritt, der Ukraine zu erlauben, mit vom Westen gelieferten Waffen das russische Staatsgebiet zu treffen, ist in meinen Augen der bisher gefährlichste Schritt in Richtung auf den Abgrund. Also deshalb sieht das im Augenblick nicht so aus, als wollte der Westen Diplomatie eine Chance geben. Aber trotzdem muss jede auch noch so geringe Möglichkeit genutzt werden. Notwendig wäre und sinnvoll wäre es im Augenblick, zumindest einmal die europäische Position zu verändern und eine einheitliche, klare europäische Position zu schaffen, die sagt, wir wollen mit Russland wieder ins Gespräch kommen. Wir müssen feststellen, ob es die Möglichkeit eines Kompromisses gibt. Und ganz offenbar war es ja so, dass es diese Möglichkeit gab. Sie haben das erwähnt. Unmittelbar nach dem Ausbruch des Krieges gab es Verhandlungen über seine Beendigung. Und ich will auch darauf hinweisen, dass in den ersten Wochen auch unser Bundeskanzler sich sehr dezidiert dazu geäußert hat und immer wieder erklärt hat, wir brauchen eine friedliche, eine diplomatische Lösung. Das hörte alles auf, nachdem der amerikanische Präsident in Warschau praktisch erklärt hatte, wir befinden uns mit Russland in einem Wirtschaftskrieg. Ich glaube, dass ganz generell im Westen seit Jahrzehnten das russische Sicherheitsbedürfnis massiv unterschätzt wird. Der Westen hat immer in Russland Aggressionsabsichten vermutet. Umgekehrt natürlich auch. Ich glaube nicht, dass das berechtigt war, sondern was die sowjetische und später die russische Außenpolitik bestimmt hat, ist die historische Erfahrung dieses Landes. Und die historische Erfahrung dieses Landes ist, dass es überfallen werden kann und dass man deshalb für seine Sicherheit sorgen muss.
Welche Rolle könnte oder sollte Deutschland aus Ihrer Sicht spielen, wenn es darum geht, mögliche diplomatische Dinge wieder in Bewegung zu bringen, Frau Erler?
Also zunächst würde ich mir wünschen, dass die deutsche Politik wieder zurückkehrt zu einem Realitätsverständnis und nicht meines Erachtens in einer Fantasiewelt lebt. Wer der Meinung ist, dass Russland es sich auf die Agenda gesetzt hat, die NATO zu überfallen, der gibt eigenen Ängsten und eigenen Fantasien nach oder versucht, ein Programm der Kriegstüchtigkeit durchzuziehen. Also wieder auf den Boden der Realität zurückzukehren und sich mal anzugucken, wie die Lage heute ist. Wir haben damals einen frühen Friedensschuss mit verhindert und damit hat sich der Charakter des Krieges geändert. Und heute muss man ganz eindeutig sagen, dass heute, nach der Verhinderung des Friedensschlusses im Frühling 2022, Russland zu Recht das Gefühl entwickelt hat, dass wir es ruinieren, zerschlagen, klein machen, in den Staub der Geschichte treten wollen. Das ist keine angemessene Politik. Der sogenannte Rest der Welt, also die Mehrheit der Bevölkerung auf dieser Welt und auch die Staatenmehrheit erkennen das. Und deswegen ist Russland nicht isoliert und deswegen haben China, aber auch Südafrika und Brasilien Vorschläge für Verhandlungen vorgelegt. Deswegen hat auch der russische Präsident in letzter Zeit wieder ganz deutlich gesagt, natürlich ist er bereit zu verhandeln. Und nach dem Völkerrecht ist es so, dass es auch ein völkerrechtliches Gebot gibt, Konflikte, auch Kriege, friedlich auf dem Verhandlungsweg zu lösen. Und wir stehen auf der verweigernden Seite. Und demzufolge wäre es schon gut, wenn deutsche und europäische Politik sich mal angucken, was der Rest der Welt denkt und ob die Vorschläge des sogenannten Restes der Welt geeignet wären, für Europa eine Situation zu schaffen, in der man wirklich von Sicherheit reden könnte. Denn zu meinen, dass wir mit Hochrüstung Sicherheit schaffen, ist meines Erachtens in Anbetracht der gesamten Geschichte der Menschheit, auch der Geschichte der letzten 70 Jahre, ein Trugschluss.
Herr Verheugen, Frau Erler hat gerade gesagt, Russland sei bereit zu verhandeln. Aber ist das wirklich so? Es gibt zwar immer wieder diese Bemerkungen des russischen Präsidenten, aber gleichzeitig wird gesagt, wenn wir verhandeln, dann müssen die Realitäten von jetzt anerkannt werden. Und das heißt, die Gebiete, die Russland angegliedert worden sind, die bleiben russisch. Das ist ja für die Ukraine offensichtlich keine Option. Also sehen Sie wirklich Verhandlungsbereitschaft bei den Russen?
Verhandlungen mit Vorbedingungen sind sinnlos. Also wenn irgendjemand sich hinsetzt und sagt, so, wir wollen jetzt verhandeln, aber das und das muss auf jeden Fall dabei rauskommen, kann man das vergessen. Sondern hier muss man zu dem guten alten Mittel der vertraulichen Diplomatie greifen, die Kanäle benutzen, Gesprächskanäle benutzen, die es ja offenbar auch immer noch gibt, und feststellen, ob man einen Rahmen herstellen kann. Aber ich sage noch einmal, wer in der Öffentlichkeit unverzichtbare Bedingungen stellt für diesen Prozess, der sabotiert ihn in Wirklichkeit. Ich glaube schon, dass Russland ein Interesse an einer Verhandlungslösung hat. Es kann ja nicht langfristig im russischen Interesse liegen, mit dem Westen in einem Dauerkonflikt zu leben. Die Welt verändert sich ja nicht nur für uns, die Welt verändert sich ja auch für Russland. Und Russland ist genauso wie wir auf internationale Kooperation angewiesen. Also ich glaube schon, dass da ein Interesse besteht. Und ich plädiere, und wir beide, Petra Erler und ich, wir plädieren ganz entschieden für eine Rückkehr zur Entspannungspolitik. Schauen Sie, ich war 1975 bei der Schlussakte von Helsinki schon Mitglied der deutschen Delegation, der deutschen KSD-Delegation in Helsinki. Also ich habe diesen Prozess wirklich, wirklich von Anfang an verfolgt. Wenn wir damals in der Lage waren, mit dem Brezhnev-Regime eine vertragliche Vereinbarung zu treffen, die uns für viele Jahre von der unmittelbaren Sorge eines Atomkrieges befreit hat, dann frage ich mich, um Gottes Willen, warum sollen wir nicht in der Lage sein, mit Putin eine langfristige Vereinbarung zu treffen, die darauf abzielt, unsere Kräfte zusammenzufassen und nicht gegeneinander ins Feld zu führen.
Der Kern des Konfliktes, egal was uns erzählt wird, ist ja nicht die Ukraine, sondern der Kern des Konfliktes ist, ob es eine gleichberechtigte Stimme Russlands in Europa gibt, beziehungsweise ob wir elementare russische Sicherheitsinteressen bereit sind zu berücksichtigen. Und deswegen war das Verhandlungsergebnis vom Frühling 2022 auch so interessant. Und das sollte niemand vergessen bei möglichen diplomatischen Kontakten. Russland hätte sich aus dem Donbass zurückgezogen. Es hätte über die Krim und ihre Zukunft Gespräche geführt. Im Gegenzug dazu waren ganz klar festgelegt, wie viel Militär in der Ukraine es noch geben sollte und dass die Ukraine neutral sein sollte. Das war das, was Russland wollte und das sagen alle ukrainischen Verhandlungsteilnehmer. Und das war uns nicht gut genug. Wir wollten es ausgekämpft haben und das verändert natürlich die Natur des Kampfes. Das bedeutet, wir haben die Strategie Siegfrieden und haben uns der ukrainischen Gesetzeslage angeschlossen. Mit Putin wird nicht verhandelt. Und solange wir diese ukrainische Gesetzeslage unterstützen, kann selbstverständlich auch niemand im Westen mit Putin verhandeln. Auf der anderen Seite möchte ich zu bedenken geben, dass wir vor einem Scherbenhaufen des Vertrauens sitzen. Putin und Russland waren ja im Dezember 2021 mit Verhandlungsvorschlägen gekommen, die NATO ganz kühl abgebürstet hat. Sie mussten feststellen, dass wir bei Minsk betrogen haben. Und heute, angesichts auch der vielen, vielen politischen Äußerungen, kann ja aus russischer Sicht der Westen gar nicht als Freund oder als akzeptabler Verhandlungspartner erscheinen. Und wenn wir Verhandlungen wollen und nicht sozusagen zittern vor Angst in den nächsten 30 Jahren uns, unsere Kinder und unsere Kindeskinder einmauern wollen, dann müssen wir unsere Tonart mäßigen. Wir müssen in allererster Linie immer wieder sagen, wir kennen die Geschichte. Und aus der Geschichte, und das möchte ich schon noch hinzufügen, gibt es ein Beispiel, wie auch hochideologisch verfeindete Länder zusammenarbeiteten. Das war die Anti-Hitler-Koalition. Denn die hatten einen gemeinsamen Feind, Hitler-Deutschland. Und Stalin und Roosevelt und Churchill konnten miteinander zu diesem Zweck kooperieren. Und wenn ich überlege, wo sind eigentlich die heutigen gemeinsamen Feinde der Menschheit, dann liegen die in den großen globalen Problemen.
Das war der Telepolis-Podcast für heute. Gast waren Petra Erler und Günter Verheugen. Ihr Buch Der lange Weg zum Krieg ist im Heine Verlag München erschienen. Wir haben zusammengesessen in einem Café in Potsdam. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Dietmar Ringel. Bis zum nächsten Mal.